Das Wort der Heiligen Schrift, auf das wir gemeinsam hören wollen, ist ein einzelner Satz. Er steht in Lukas 21, Vers 28. Dort sagt Jesus: Richtet euch auf, hebt den Kopf, denn eure Erlösung naht. Ich wiederhole den Satz. Richtet euch auf, hebt den Kopf, denn eure Erlösung naht. Liebe Gemeinde, die Vorbereitungszeit auf ein frohes Ereignis ist normalerweise selber schon irgendwie freudig gestimmt. Nehmen wir als Beispiel eine junge Familie, die sich auf die Ankunft eines Kindes rüstet. Da sind so viel frohe Vorbereitungen, da ist die Stimmung so davon schon geprägt. So ist es ja mit Advent auch. Ob dann alles dazugehört, was uns heute begegnet, die Frage lasse ich offen. Aber Freude ist auf jeden Fall am Platz. Ein mir Unbekannter hat einmal gesagt, nicht jede Freude führt zu Gott, aber Gott führt immer zur Freude. Und die Freude spielt in der Bibel eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe nie ausgezählt, wie oft es vorkommt. Aber was ist jetzt mit denen, die nicht auf Kommando ab ersten Advent fröhlich sein mögen, deren Herz nicht federleicht ist wie im Lied, eines Herzeli wie eines Vögeli? Von denen gibt's doch auch welche, oder? Was ist mit denen? Mir stellen sich bei unserem Vers zwei Fragen. Die eine: An wen richtet Jesus die Aufforderung, sich aufzurichten? Das ist ja nicht in jeder Lebenslage nötig. Wenn Sie eine große Bergtour gemacht haben, Sie stehen oben auf dem Gipfel, dann muss Ihnen doch wahrscheinlich niemand sagen: Richte dich auf. Mindestens, wenn Sie den Rucksack abgelegt haben. Das tun sie ganz von selber. Oder wenn einer seine Abschlussprüfung mit Note 5,9 gemacht hat, wer muss ihm dann sagen: Richte dich auf? Oder wer gerade ein Zeichen tiefer Zuneigung erfahren hat, für den ist diese Mahnung überflüssig. Aber es gibt eben die anderen. Mir ist dabei wieder in den Sinn gekommen, als wir noch an der Rotschürstraße wohnten, da ging der Blick vom Bürotisch gerade auf die Straße hinaus, wo die ganze Besatzung der Berufsschule morgens und abends vorbeimarschierte. Wie viele Leute habe ich dort gesehen, mit hängenden Achseln, mit gesenktem Kopf. Ein großer Teil, als ob ihnen jemand sehr kräftig eins obendrauf gegeben hätte. Zum großen Teil junge Leute. Und ich habe mich wiederholt gefragt, ist das jetzt nur schlechte Körperhaltung oder steckt mehr dahinter? Ist das Ausdruck einer Befindlichkeit, Ausdruck einer Stimmung, wie sie zum Wetter in dieser Zeit passt? Grau, sonnenarm? Hinter so einer Haltung können ja ganz konkrete Sorgen und Nöte und Beschwerden stecken, dass die betreffende Person großen Anlass hat, so dazustehen oder so zu laufen. Bis hin zu dem ganz diffusen Lebensgefühl, dass das Leben langweilig, armselig, trüb ist, ohne Perspektiven. Und ich muss das ja auch nicht ausmachen, wie das bei den Einzelnen dort ist. Aber die Leute mit hängendem Kopf, die sind hier von Jesus angeredet. Und das heißt doch, er hat sie wahrgenommen. Er hat das überhaupt gesehen. Man kann ja dran vorbeilaufen, uns wird einem nicht einmal bewusst. Er realisiert, wie es um diese Leute steht. Gerade und vor allem an sie wendet er sich. Wer eine kleine Ahnung von der Bibel hat, weiß, dass die unbeschwerten Hurra-Stimmungen dort keine große Rolle spielen. Die werden dort nicht gepflegt. Denn Gott weiß, wie es um uns steht. Er kennt uns sehr genau. Ja, er kennt uns besser als vermutlich unsere besten Freunde, die bis zuletzt werden sagen müssen, ja, aber ich kann letztlich nur an ihn oder sie heranschauen. In mich hinein schaut niemand. Aber Gott kennt uns. Er weiß, wie es in uns aussieht. Und dann die andere Frage. Aber warum sollten wir uns denn aufrichten? Wir können doch weitermachen, so wie es war. Da gibt es zwei Begründungen, die möglich sind und meines Erachtens auch sehr verbreitet. Die eine haben Sie auch schon alle gehört. Reiß dich zusammen. Nimm dich zusammen. Häng nicht den Weichen heraus. Kopfhänger können wir nicht brauchen. Gut, ich gebe zu, es gibt Orte, wo Kopfhänger nicht gut wirken. Wenn ich in ein Geschäft komme und ich sehe der Verkäuferin auf den ersten Blick an, was für Kummer und Sorgen sie in ihrer Familie hat, dann fördert das Geschäft nicht. Das gebe ich zu. Aber es geht ja drüber hinaus. Und einfach zu sagen, reiß dich zusammen, das entspräche nicht der Art Jesu. Er verlangt von uns nichts, was wir nicht leisten können. Und er verlangt nichts von uns, was uns kaputt macht. Denn wenn ich mich anders geben muss, als ich bin, dann ist das auf die Dauer sehr, sehr ungesund. Und zerstörerisch. Das verlangt er nicht. Also muss dieses richtet euch auf, hebt den Kopf, eine andere Begründung haben. Die andere, sogenannte Begründung, die wir immer wieder hören. Ach, ist doch nicht so schlimm. Nimm es nicht tragisch. Da werden Nöte heruntergespielt, Sorgen, Ängste, Beschwerden verkehrt unter den Feldstecher genommen, sodass sie ganz winzig erscheinen, dass alles rosa gefärbt wird. Aber meines Erachtens werden damit nicht nur die Dinge, sondern vor allem die Menschen selber nicht ernst genommen. Ist nicht so schlimm. Also, wer je nur Zahnschmerzen hatte, der weiß, so ein Spruch ist total überflüssig, das tut weh. Was immer für Sprüche der oder die andere jetzt macht, ist nicht so schlimm. Einer der dümmsten Sätze, die herumlaufen. Wenn Jesus uns aufruft, den Kopf zu heben, uns aufzurichten, dann gibt er eine andere, eine bessere Begründung. Eure Erlösung naht. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, wir sollen einen neuen Faktor in unser Empfinden, in unser Denken, in unser Hoffen und Fürchten einbeziehen. Etwas, das vorher nicht im Blickfeld stand. Nämlich, Gott ist am Werk. Das gehört ja auch zur gesamten Lagebeurteilung. Genau das will uns ja Advent und Weihnacht nahebringen. Gott ist uns nahegekommen. Er ist in unsere Welt leibhaftig eingetreten, im wörtlichen Sinn des Wortes leibhaftig. In seinem Sohn hat er Unvorstellbares für uns getan, Unfassliches. Das ist mit dem Wort Erlösung angesprochen. Darauf weist es hin, auf das, was Gott in Jesus für uns und letztlich auch an uns getan hat. Und hier geht es nicht mehr nur um die, die im Moment eine schwere Last zu tragen haben. Die auch, aber nicht nur. Es gilt auch denen, die zwar in einer, aus meiner Sicht, unmöglichen und verkehrten Welt leben, aber darin noch ganz gut leben können. Wenn man mich fragt, wie es mir gehe, dann darf ich meistens sagen, eigentlich gut. Aber wir leben in einer Welt, von der wir nicht sagen werden, es sei die beste aller denkbaren. Allen gilt die Zusage, eure Erlösung naht. Die gilt, wie man so sagt, dem Hintersten und Letzten. Denn Erlösung im biblischen Sinn meint ja viel, viel mehr als nur, dass Lästiges, Beschwerliches, Unangenehmes wegfällt. Das kann man mit Aspirin häufig schon erreichen. Aber hier geht es um mehr. Das war jetzt keine Schleichwerbung. In der Bibel bedeutet das sehr viel mehr. Das, was unser Leben im Tiefsten bedroht, das des einzelnen Menschen und das der menschlichen Gemeinschaft im Ganzen, das, was uns in Frage stellt, was das Leben vergiftet oder verdirbt oder wie immer man das sagen will, das soll besiegt und beseitigt werden. Hören Sie es draus heraus. Nicht Symptombehandlung, sondern grundsätzlich soll da geheilt werden. Und Erlösung im biblischen Sinn hat zu tun mit dem Retter Jesus Christus, der ein für alle Mal Neues schafft. Wirklich Neues. Auch da dürfen wir uns jetzt nicht von der Sprache der Werbung beeinflussen lassen. Was ist da nicht alles neu? Und am Schluss ist das Waschpulver grün statt blau wie vorher. Nein, Neues. Es geht ja um den Herrn, der im zweitletzten Kapitel der Bibel sagt, siehe, ich mache alles neu, nicht etwas. Ich mache alles neu. Und jetzt steht da natürlich ein Einwand im Raum. Nämlich, was ist denn in den letzten 2000 Jahren davon sichtbar geworden? Zeit hätten wir ja jetzt wirklich genug gehabt. Das ist eine sehr begreifliche und absolut berechtigte Frage. Nun könnte man einmal hinweisen auf 1000 Beispiele, wo tatsächlich Neues geschieht. Ich nenne ein willkürliches Beispiel. Vor ein paar Wochen habe ich ein Ehepaar musizieren gehört. Bei einer Adventsfeier, das war so weit normal. Aber der Hintergrund wurde gesagt, dieser Mann hat 25 Jahre lang wegen seines Alkoholkonsums nicht mehr musizieren können. Und jetzt hat er uns vorgespielt. Ich war tief beeindruckt. Ist das nicht etwas Neues? Ja, jetzt mag jemand hingehen und sagen, okay, bei dem Einzelnen ist das etwas Neues. Ja, damit ist die Menschheit noch nicht verändert. Aber das ist ein Beispiel, das auf andere, unzählige hinweist. Die Frage bleibt trotzdem. Und das hängt nun zusammen mit dem, was das Verb in unserem Satz eigentlich meint. Wir haben es übersetzt mit eure Erlösung naht. In vielen Bibeln steht, sie ist nahe. Ja, was ist da los? Die Bibel sagt uns, wir leben in einer Zwischenzeit, wo es ein davor und ein danach gibt. In Jesus hat Gott das Grundlegende getan. Unsere Sünde ist vergeben. Gott hat uns angenommen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das ist geschehen. Darauf stehen wir als Christen. Darauf dürfen wir uns berufen. Keine Macht der Welt kann hinter Karfreitag und Ostern zurück. Das sollten wir uns sehr genau merken. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Das ist unsere Grundlage. Aber die Vollendung steht noch aus. Es ist noch nicht alles so, wie Gott es versprochen hat. Er hat es erst zugesagt. Aber Gott hat sich mit seinem Wort gebunden. Wenn ich einen ganz alten deutschen Ausdruck brauchen darf, der in einem schönen Kirchenlied vorkommt, er hat sich uns versprochen. Sich selber hat er uns versprochen. Er hat sich gebunden. Wir haben einen Gott, der nicht seine Unabhängigkeit bis zum Unendlichen ausdehnt, sondern der sich uns gegenüber verpflichtet. Und wann hätte er je sein Wort gebrochen? Wo hätte er je zurückgenommen, was er versprochen hat? Bei uns ist das Alltag. Sei es, dass wir sagen, ich habe mich anders besonnen, sei es, dass wir nicht imstande sind, Versprechen einzuhalten. Was er verspricht, das gilt. Wann und wie er das tun wird, das ist für uns tatsächlich ein Problem. Aber es ist definitiv seine Sache. Darüber haben nicht wir zu befinden. Und so leben wir in der Spannung zwischen dem, was schon geschehen ist und was noch nicht erfüllt ist. Und wir hätten furchtbar gern diese Spannung aufgehoben, denn die ist nicht so leicht auszuhalten. Aber wir dürfen nicht. Und gerade Advent hat beide Gesichter. Advent erinnert uns immer wieder an das, was schon geschehen ist. Wir betrachten es ja meistens vor allem als Erinnerung an das kommende Weihnachten. Es ist gleichzeitig Ausblick auf das, was kommt. Und das Verb, das Jesus hier braucht, das meint eine Bewegung. Wenn ich sage, die Kreuzkirche ist von meiner Wohnung aus ganz nahe, dann ist das eine statische Feststellung. Und die hat sich in den Jahren, wo ich dort wohne, um keinen Millimeter verändert. Aber das Wort, das hier gebraucht wird, ist eine Bewegung. Also im Dialekt würde ich sagen, es kommt längeri näher. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, es naht. Ja, dieses Wort brauchen wir halt sonst eigentlich selten. Die Erlösung ist uns heute näher, als sie gestern war. Und so leben wir als Christen zwar ganz in der Gegenwart, ich hoffe es mindestens, aber wir sind ihr nicht ausgeliefert. Die Gegenwart ist nicht das letzte Wort, das zu sagen ist. Wir haben, darf ich es so ausdrücken, ein weit offenes Fenster in Gottes Herrlichkeit. Oder wenn ich es ganz anders sagen will, wir haben einen Herrn, der uns kennt. Einen Herrn, der unsere Lebensverhältnisse kennt. Der uns liebt. Und der gerade deshalb sagt, richtet euch auf, hebt den Kopf, denn eure Erlösung naht. Amen.